Unser Predigtthema heißt heute: Wir lieben, weil Gott Liebe ist. Wir lieben, weil Gott Liebe ist. Und ein Mann, der bereits im hohen Alter von ca. 90 Jahren war, der wurde eines Tages von einem jüngeren Glaubensbruder gefragt: Haben Sie den Herrn Jesus lieb? Und der Mann, der antwortete mit einem freundlichen Lächeln und sagt: Ja, ich habe den Herrn Jesus lieb. Ich habe ihn wirklich lieb. Aber ich kann dir noch etwas Besseres sagen. Derjenige, der ihn gefragt hatte, der sagte dann: Kann es noch etwas Besseres geben, als den Herrn Jesus zu lieben? Ich wüsste nicht, dass es noch etwas Besseres gibt. Und wenn doch, was könnte es sein? Und der Mann im hohen Alter, der sagte: Gerne möchte ich es dir sagen, was das Bessere ist. Was ist besser, als den Herrn Jesus zu lieben? Das Bessere ist, dass er mich liebt. Das Bessere ist, dass er mich liebt, konnte dieser Mann sagen. Ich dachte, welch eine entscheidende Erkenntnis. Und was ist das für eine entscheidende Aussage für einen Gläubigen? Natürlich auch eine enorm entscheidende Aussage für dich und für mich. Das Bessere ist, dass er mich liebt. Das Bessere ist, dass er dich liebt. Was will ich mit dieser Aussage verdeutlichen? Nun, um Gott wirklich lieben zu können, muss ich ihn ja zuerst einmal kennenlernen. Muss ich ja zuerst von ihm wissen, was er tut. Ich muss wissen, was seine Wesensart ist und was aus ihm selbst hervorgeht. Um ihn, den lebendigen Gott, wirklich lieben zu können, muss ich wissen, ob er mich wirklich liebt. Und ob er mich immer liebt. Ob er mich sogar noch liebt, wenn ich auch versage. Das muss ich doch wissen. Ich muss wissen, ob ich ihm absolut vertrauen kann. Weil nur dann werde ich auch getragen. Deswegen möchten wir als erstes darauf eingehen: Erstens, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Wir wollen hierin uns ein paar Einblicke nehmen. Wenn wir in der Bibel lesen und darin forschen, ich weiß nicht, von welchem Gesichtspunkt ihr immer wieder die Bibel lest, man kann es von verschiedenen Gesichtspunkten lesen, aber wenn wir allgemein die Bibel lesen und darin forschen, so erkennen wir eigentlich in der ganzen Bibel, in der ganzen Heiligen Schrift, Altes und Neues Testament, dass Gott Liebe ist. Ich denke, wir stehen sogar manches Mal in Gefahr, von der Liebe Gottes zu wissen. Ja, wir prinzipiell wissen wir, wenn wir länger im Glauben stehen, Gott ist Liebe. Doch wir stellen diese Wesensart manchmal ein bisschen zurück, da wir an anderen Bibelstellen natürlich auch viel von Gottes Heiligkeit lesen. Auch von Gottes Gerechtigkeit. Und natürlich auch von Gottes Zorn und vom kommenden Gericht Gottes. Und von seiner Strafe. Natürlich wollen wir diese Eigenschaften keineswegs beiseite stellen. Ich denke, das tun wir auch nicht. Aber wenn wir auch diese Eigenschaften im Gesamtbild der Heiligen Schrift betrachten, so werden wir immer erkennen, dass auch diese Eigenschaften dem Wesen der Liebe Gottes nicht widersprechen. Sie widersprechen dem überhaupt nicht. Und wir lesen hier in 1. Johannes 4, Vers 8, dass Johannes sagt: Denn Gott ist Liebe. Denn Gott ist Liebe. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, der sagt: Denn Gott ist Liebe. Auch in Vers 16 lesen wir noch einmal: Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Hier wiederholt das noch einmal: Gott ist Liebe. Es gibt ja drei grundlegende Wesensarten Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt habt. Drei grundlegende Wesensarten Gottes. Und eine Wesensart von Gott ist die Liebe. Gott ist Liebe. Das ist eine Wesensart. An anderen Bibelstellen lesen wir noch, dass Gott Licht ist. Gott ist Liebe, Gott ist Licht und Gott ist Geist. Geist, Licht, Liebe, das sind eigentlich die drei grundlegenden Wesensarten Gottes. Und dann kommen ja noch seine ganzen Eigenschaften hinzu. Da finden wir eine Unzahl an Eigenschaften. Aber diese drei Wesensarten Gottes, die müssen wir wissen, wenn wir über Gott mehr erfahren wollen und ihn auch besser einordnen wollen für unser persönliches Glaubensleben. Geist, Licht und Liebe. Doch wir wollen uns heute nur der Liebe Gottes zuwenden. Gott ist Liebe. Zunächst die Frage, wenn Gott Liebe ist, was kann er dann tun? Wenn er Liebe ist, was kann er dann tun? Ja, natürlich kann das wahrscheinlich jetzt jeder auch beantworten. Dann kann er auch lieben, wenn er Liebe ist. Und so ist es auch. Gott liebt, weil er Liebe ist. Und wohl kennt ihr ja die bekannteste Stelle eigentlich, die uns wahrscheinlich allen am geläufigsten ist. Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt was getan? Er hat sie so geliebt. Denn Gott hat die Welt so geliebt. Und da sehen wir, da liebt Gott. Da kommt schon sein Lieben zum Ausdruck, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Was für eine Liebe kommt uns da entgegen. Unbegreiflich groß ist Gottes Liebe, gerade für uns Menschen. Vor einigen Jahren, da durfte ich einen Evangelisten kennenlernen, der diese Liebe Gottes sogar auf seinem Auto mit einem großen Schriftzug publik gemacht hatte. Es war ein Evangelist, der viele Schriften verteilt hatte in einer Großstadt und somit auch einen kleinen Bus gefahren hatte. Und auf diesem Bus hatte er einen großen Aufkleber drauf gemacht und darauf stand, dieser Aufkleber, der bleibt mir unvergessen, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, den Gott nicht liebt. Oder vielmehr, es gibt keinen Menschen, der über diese Erde geht, den Gott nicht liebt. Ich habe mir damals die Frage gestellt, stimmt diese Aussage überhaupt? Ist es nicht irgendwie eine Liebelei in Bezug auf die Menschen oder eine Schöntuerei? Stimmt diese Aussage? Gibt es keinen Menschen, der über die Erde geht, den Gott nicht liebt? Liebt Gott wirklich alle Menschen? Stimmt das? Liebt Gott auch die Gottlosen? Liebt er auch die, wo nichts von ihm wissen wollen? Liebt er auch die, welche ihn sogar verleumden und verlästern? Liebt er auch die, welche in tiefen Sünden und Lastern stecken? Die Antwort lautet ja. Ganz klar, ja. Gott liebt alle Menschen. Da ist kein Unterschied. Doch unterscheidet der lebendige Gott auch ganz klar. Und da müssen wir unterscheiden. Er liebt den Sünder, er liebt den Sünder. Man kann es nicht oft genug betonen, er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Er hasst die Sünde. Er liebt den Sünder und hasst jedoch die Sünde. Sehen wir auch ganz eindeutig im Leben unseres Herrn Jesus, als er hier auf der Erde war, in Fleisch und Blut. Hat er die Sünder abgewiesen? Nein, der Herr Jesus ist zu den Sündern hingegangen. Er hat die Sünder, hat mit den Sündern Gemeinschaft gehabt sogar. Aber was hat er nicht gemacht? Er hat sich niemals mit ihrer Sünde eingelassen. Er ging zu den Sündern hin. Er ging zu den Sündern hin und hat ihnen die Liebe Gottes gezeigt. Aber er hat sich nie mit ihren Sünden eingelassen. Was ist aber, wenn sich ein Sünder nicht von Gottes Liebe berühren lässt? Wenn sich ein Sünder nicht von Gottes Liebe zu Gott hinziehen lässt? Was ist, wenn der Sünder sich nicht von Gottes Liebe retten lässt? Ja, dann wird er auf ewig verloren gehen. Sie werden verloren gehen. Sie werden in Ewigkeit verloren sein. Der Zorn Gottes wird über sie kommen. Das ewige Gericht und das ewige Verderben in den Qualen der ewigen Hölle. Da, wo das Feuer nicht erlischt und der Wurm nicht stirbt, wie es der Herr Jesus in Markus 9, 44 sagt. Dreimal wiederholt er das in Markus 9. Und bereits darin sehen wir, dass Gottes Liebe da ist für jeden Menschen. Doch man kann diese Liebe nicht grenzenlos auf die Sünde des Menschen herunterziehen. Nein. Denn Gott ist auch heilig und gerecht. Das sind seine Eigenschaften. Und somit kann er unmöglich mit Sündern und Unheiligen echte Gemeinschaft haben oder zusammenkommen. Das geht nicht. Da trennt die Heiligkeit Gottes sich vom Sünder. Es gibt ja heute viele falsche Vorstellungen von Gottes Liebe. Auch im evangelikalen Bereich wird es oft sehr einseitig betont, dass nur Gottes Liebe erwähnt wird. Das sollte nicht so sein, wobei Gottes Liebe absolut wichtig ist. Aber heute sagen auch viele, ja, wenn Gott Liebe ist, dann kann es ja nicht sein, dass dieser Gott Menschen in die Hölle schickt, falls es überhaupt eine Hölle geben sollte. Und man meint, dass man Gottes Liebe auf alle sündigen und unmoralischen Bereiche des Lebens oder des menschlichen Lebens ausweiten kann. Ich könnte da vieles aufzählen, ich will es gar nicht tun. Wir lassen das lieber. Ich denke, ihr wisst, was es da alles gibt. Rein von menschlichem Denken mag man vieles nachvollziehen können. Wenn Menschen in Sünden stecken und nicht davon loskommen und dann meinen sie, ja, das ist, da geht Gott schon mit, das macht Gott schon und das, Gott ist ja Liebe und er kann das schon verstehen. Und wenn Gott Liebe ist, dann stellt er sich auch zu allem, was wir in menschlicher Weise unter Liebe einordnen. Ja, es gibt selbst Prostituierte, hatte ich mal gelesen, welche meinen, dass Gott schon damit einverstanden sei, mit dem, was sie da tun. Wird Gott jemals damit einverstanden sein? Nein. Er möchte aber diese Leute herauslieben, auch von solchem Tun. Nun, ich denke, wir wissen, dass alles davon abhängt, ob man weiß, wer der lebendige Gott ist und wie heilig er auch ist und was er uns von sich selbst in seinem Wort mitteilt. Wenn man Gottes Wort nicht liest und wenn man sich nicht mit Gottes Wort beschäftigt, dann wird man auch nie Gott in entsprechender Weise kennenlernen. Und gerade weil Gott den Menschen liebt, sich doch niemals mit seiner Sünde eins macht, gerade deswegen hat er ja aus lauter Liebe zu den Menschen seinen Sohn in diese Welt gesendet. Er hat doch eine Lösung geschaffen. Und weil unser geliebter Herr keine Freude daran hat, dass der Mensch verloren geht, dass der Mensch eines Tages wirklich in die Verdammnis geht, deshalb ging der eingeborene Sohn für uns Menschen, ja für Sünder, ans Kreuz. Wir befassen uns derzeit ja in der Bibelstunde viel mit der Stiftshütte, mit dem alttestamentlichen Gottesdienst, mit den Kindern Israel. Gott, der Herr, der hatte sein Volk geliebt. Er hat es herausgeliebt. Jeremia bestätigt es später, Jeremia 31,3. Dort heißt es von Gott in Bezug auf Israel, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Auch hier wieder, Gott ist Liebe. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, Israel. Und doch musste in diesem Volk unendlich viel Tierblut fließen. Die Stiftshütte musste errichtet werden, der Gottesdienst musste eingerichtet werden. Schon wo er sein Volk aus Ägypten erlöst hat, da musste so viel Blut von Lämmern fließen. An allen Türpfosten musste es hingestrichen werden. Es musste immer Blut fließen, dass auch Gott mit seinem Volk Gemeinschaft haben konnte. Und wir sollten niemals vergessen, was in Hebräer 9, Vers 22 steht. Wenn manche Menschen meinen, ja, man kann einfach so mit Gott Gemeinschaft haben, auf keiner entsprechenden Basis, die Gott geschaffen hat. Hebräer 9, Vers 22, da heißt es, und fast alles nach dem Gesetz wird mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht es keine Vergebung. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Es muss für den Sünder ein makelloser Stellvertreter herhalten, anders geht es nicht. Und durch das Blutvergießen des Stellvertreters kann Sünde bei Gott vergeben werden. Es kann auch durch Blutvergießen Erlösung geschehen. Und nur so kann man in echte Gemeinschaft mit dem Gott der Liebe kommen. Das ist seine Basis, das ist sein Weg. Anders geht es nicht, weil Gott heilig ist. Und einen anderen Weg, den gibt es nicht. Ich hatte gestern die Freude, dass ich ein Gespräch mit einem Moslem haben konnte. So hatte ich ihn gefragt, ob es denn im Islam auch so etwas wie Sündenvergebung gibt. Ich habe gesagt, wir haben ja alle etwas gemeinsam. Ich sagte, ja, wir sind alle Menschen, aber wir haben verschiedene Religionen. Dann habe ich gesagt, nein, wir haben eigentlich alle das gemeinsam, dass wir Sünde haben. Das weiß ein Muslim auch, dass er Sünde hat. Dann habe ich ihn gefragt, ob es im Islam auch Sündenvergebung gibt. Und er sagte mir, ja, wird es schon auf einer gewissen Weise geben. Und zwar muss man die Sünden eben dann durch gute Werke begleichen. Je nach Grad der Sünde muss man dann eben gute Taten tun. Zum Beispiel muss man dann, wenn man etwas Entsprechendes getan hat, 70 Leute zum Essen einladen, hat er zu mir gesagt. Aber es seien nicht immer nur 70, sondern es können auch mal weniger sein, so wie es der Imam dann oder Imam vorschreibt. Ich dachte, das ist ja interessant. Vielleicht auch eine Abschreckung wäre das für uns, wenn wir sündigen. Und dann müsste jedes Mal 70 Leute zum Essen einladen, dann wird man sich vorher überlegen, ob man wirklich leichtfertig mit der Sünde umgeht. Der Islam sagt, ich muss für meine Sünden gute Werke tun. Aber die Frage ist ja dann, wo sind denn dann wirklich die Sünden? Sind sie wirklich weg? Vielleicht verschafft man sich in der Religion ein gutes Gewissen, doch wir wissen, die Sünden, die werden niemals weg sein. Welch ein Trugschluss. Ich habe mich da nicht weiter eingelassen, aber ich hoffe, dass ich mal wieder ein Gespräch haben kann. Aber ich dachte, das ist genau das, was auch Kain getan hat. Ihr wisst, die Sache, die Begebenheit von Kain und Abel, im ersten Buch Mose. Was hat denn Kain auf den Altar gebracht? Er hatte seine Werke auf den Altar gebracht. Das, was er geerntet hat im Gemüsegarten oder auf dem Feld. Und da hat er gemeint, das müsste ausreichen für mich. Das muss Gott gefallen. Und hat es Gott gefallen? Nein, es missfiel Gott, heißt es dort. Es hat Gott nicht gefallen. Werke reichen niemals aus. In welcher Form sie auch getan werden oder in welcher Form man auch meint, man kann sich damit Gott nahen, es wird niemals ausreichen. Es missfällt dem Gott der Liebe. Also wir haben festgestellt und uns ein wenig damit beschäftigt, Gott ist Liebe. Als zweites möchten wir uns damit beschäftigen, Gottes Liebe hat sich für dich entschieden. Zweitens, Gottes Liebe hat sich für dich entschieden. Kann man jetzt auch fragen, ist das nicht ein bisschen übertrieben, wenn man das einfach so sagt? Gottes Liebe hat sich für dich entschieden. Hat sich Gottes Liebe für dich entschieden? Das ist die Frage, die man dabei stellen kann. Doch ob du es hinterfragen willst oder nicht, es ist einfach so. Gottes Liebe hat sich für dich entschieden. Ja, wann hat sie sich denn für dich entschieden? Ja, würden jetzt sicherlich die meisten sagen, ich gehe mal davon aus, als Jesus Christus in die Welt gekommen ist, als der Sohn Gottes in die Welt eingeboren ist. Da hat sich Gottes Liebe für mich entschieden. Ja, das ist richtig, das ist nicht falsch. Doch wisst ihr, wann sich Gottes Liebe bereits für uns entschieden hat? Sicherlich schon vor Grundlegung der Welt, aber da haben wir nicht alle Einblicke. Aber spätestens in 1. Mose 2, Vers 4, als Gott, der Herr, Himmel und Erde erschaffen hat, da steht im hebräischen Grundtext bereits Yahweh Elohim. 1. Mose 2, Vers 4. Und was heißt Yahweh Elohim? Gott, der Erlöser. Da wird uns schon der Erlöser Gott vorgestellt. Und genau hat Gott hier schon vorgesorgt, weil er wusste, der Sündenfall wird kommen, der Teufel wird den Menschen verführen, der Mensch ist so dumm und fällt auf die Schlange herein. Der Mensch hätte nicht hereinfallen brauchen. Der Mensch hatte die Freiheit, auch Gott zu gehorchen, aber er hat es nicht getan. Und wir haben es da in der Bibelstunde gehabt. Wir dürfen nicht immer nur dem Teufel die Schuld zuschieben. Natürlich hat der Teufel den Menschen verführt, aber wer ist wirklich dran schuld? Der Mensch. Der Mensch hat sich verführen lassen. Warum? Weil er Gottes Gebot nicht beachtet hat. Gott, der Erlöser. Und nach dem Sündenfall, da kommt es dann ganz deutlich zum Ausdruck, dass der Herr den Erlöser in die Welt senden wird. Gott, der Herr, sagt hier zur Schlange, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also hier spricht Gott von den Nachkommen des Teufels und von den geistlichen Nachkommen. Und es wird hier bereits von dem Erlöser gesprochen, der den Teufel am Kreuz besiegen wird. Ja, ihm den Kopf zertreten wird. Und seit der Herr Jesus ans Kreuz ging, hat der Teufel die Herrschaft verloren. Der Herr Jesus hat gesiegt über Sünde, Tod und Teufel. Der Teufel hat seine Herrschaft verloren. Noch ist er in dieser Welt tätig und er ist mächtig tätig, das wissen wir, und er greift auch uns immer wieder an. Aber sein Kopf ist zertreten. Er hat seine Herrschaft verloren. Er ist besiegt, ein für alle Mal. Er darf noch sein kopfloses Unheil treiben. Aber bald wird der Herr Jesus erscheinen. Und dann wird er nichts mehr tun können auf dieser Erde. Und genau dort am Kreuz hat der Herr Jesus eine ewige Erlösung von Sünde, Tod und Teufel bereitet. Und auch das hat er aufgrund seiner göttlichen Liebe zu uns Menschen getan. Er ist für uns aus Liebe ans Kreuz gegangen. Und wenn wir da auf den höchsten Liebesbeweis zu sprechen kommen wollen, dann schau immer wieder nur auf das Kreuz. Das Holz selber nicht, aber das, was im Kreuz geschehen ist. Das steht ja nur symbolisch hier. Der höchste Liebesbeweis für dich und für mich hat Gott am Kreuz vollbracht. Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat für den Menschen alles getan. Und jetzt fragt Gott nur noch den Menschen, willst du nicht auch? Ich habe alles für dich getan. Willst du nicht auch? Willst du nicht zu mir kommen? Der Mensch braucht es nur noch annehmen, was Gott für ihn bereitet hat in seiner Liebe. Er muss an den Erlöser glauben. Er muss dem Herrn Jesus seine Sünden bekennen und ihn als Herrn und Heiland in seinem Leben, im Glauben aufnehmen. Und so kann er ein Kind Gottes werden. Er kann versöhnt werden mit dem lebendigen Gott. Der Herr Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Es muss etwas geschehen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aber vom Geist geboren ist, das ist Geist. Johannes 3. Ja, es ist im Grunde genommen so einfach. Und doch macht man es oft so kompliziert. Auch die Menschen draußen, sie verstehen es oft so gar nicht so einfach. Und es ist oft so ein langer und weiter Weg, bis mal jemand zum Herrn findet. Wenn aber der Herr Jesus dein und mein Retter geworden ist, dann hast du dich zwar auch für ihn entschieden, das ist richtig, doch in Wirklichkeit hat er sich schon lange für dich entschieden. Schon seit 1. Mose 2 oder spätestens als der Jesus den Sieg am Kreuz vollbracht hat. Gott hat sich schon lange für dich entschieden. Und wenn du Kind Gottes bist, und das ist jetzt entscheidend, dann ist es die Frage, wird er dich jetzt nur so lange lieben, solange du brav bist und nichts Verkehrtes tust? Wird er dich nur so lange lieben, solange wir alles tun, was er sagt, gehorsam sind? Ich denke, ich brauche es euch nicht sagen. Man kann ja so viel verkehrt machen im Glaubensleben. Und wenn man das eine richtig gemacht hat, dann liest man im Wort Gottes und, das sieht ja Gott so, also muss ich so machen. Natürlich weiß man auch im Laufe der Zeit mehr und mehr, wie es sein soll und was Gott will. Aber man kann wirklich so schnell und so vieles verkehrt machen. Und wenn der Herr Jesus dann nach einiger Zeit alle deine Macken sieht und deine Fehler und deine Verkehrtheiten, wie ist es dann mit seiner Liebe? Wird er dich dann auch noch lieben? Oder wird er dich dann nicht mehr lieben? muss mal überlegen, ob ich den oder den nur lieben kann, weil hätte ich nicht gedacht, dass der voller Fehler ist, sich so benehmen wird nachher. Wird er dich dann auch noch lieben? Ja, er wird dich immer noch lieben. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns. Denn er hat sich mit seiner Liebe für dich entschieden. Auch wenn du willst, auch wenn du es gar willst oder meinst, er würde dich nicht mehr lieben, so liebt er dich dennoch. Du kannst diese Liebe niemals mehr von dir trennen, wenn sie einmal da ist. Du kannst sie nie mehr von dir trennen. Denn was sagt der Apostel Paulus in Römer 8? Römer 8, Vers 38 und 39. Er zählt da alle möglichen Sachen auf. Römer 8, Vers 38 und 39. Er sagt hier am Ende dieses Textes, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, also das jetzige Leben auf dieser Erde, weder Engel noch Fürstentümer, also irgendwelche Machten, und davon spricht jetzt auch noch Machten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Vers 39, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, also was noch irgendwie irgendwo sein mag, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Paulus hat hier alles im Gesamtpaket mit eingeschlossen und ich wüsste nicht, was er hätte noch hinzufügen sollen. Vielleicht hätte er noch deinen Namen noch reinschreiben sollen und deine Sünden noch aufzählen sollen. Vielleicht wäre das von einem oder anderen noch eine Genügsamkeit. Aber das ist hier auch alles inbegriffen. Er bringt alles zum Ausdruck und er kommt zu dieser tiefen Überzeugung. Es mag uns nichts zu scheiden von der Liebe Gottes. Auch egal zunächst, ob du ihm gehorsam oder ungehorsam bist, ob du das tust, was er will oder nicht. Es mag uns nichts zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich bin überzeugt, der eine oder andere denkt es oft. Ich komme auch manches Mal in die Versuchung. Gott kann mich wohl nicht mehr lieben. Vielleicht, wenn man Verkehrtes getan hat, wenn man fehlreagiert hat, so wie ich mich verhalte, kann mich Gott nicht lieben. Aber steht es so im Wort Gottes? Nein. Steht, er wird uns immer lieben. Es mag uns nichts zu scheiden von seiner Liebe. Wie ist es denn bei Eltern, die Kinder haben? Wir haben auch Eltern hier. Aber ich denke, wisst es alle. Wisst es bei Eltern, die Kinder haben? Liebt man die Kinder nicht mehr, wenn die Kinder auch ungehorsam sind? Wenn sie frech sind? Oder wenn sie gar nicht das tun, was man haben will? Wenn sie einen ständig nur aufregen irgendwo? Lieben die Eltern die Kinder deswegen nicht mehr? Ja, vielleicht ist eine Zeit lang ein gewisser Ärger da, nach menschlichem Ermessen. Und natürlich gibt es auch Ausnahmen. Wir sprechen hier von Menschen und es gibt auch, sage ich mal auf Deutsch, Rabeneltern oder Rabenväter und Rabenmütter, die ihre Kinder tatsächlich nicht mehr lieben. Aber das ist nicht das Normale. Das Normale ist, dass Eltern ihre Kinder immer lieben werden. Zunächst ganz egal, wie sie sich verhalten. Die Liebe wird immer da. Das ist mein Kind. Und das Es tut halt verkehrte Dinge, das ärgert mich zwar, aber es ist mein Kind und ich liebe es trotzdem. Und wenn wir Gottes Kinder sind, wird uns Gott nicht mehr lieben, wenn wir auch alles verkehrt machen? Und wenn er uns sogar erziehen muss, er wird uns immer lieben. Seine Liebe wird immer da sein. Wissen wir doch aus Hebräer 12, ich könnte es gerne mal mit aufschlagen, Hebräer 12, dass Gott auch seine Kinder erzieht. Aber die Frage ist, ob er das nicht mit Liebe tut. oder weil er uns liebt vielmehr. Hebräer 12, Vers 5 bis 7. Dort heißt es: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er und geißelt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Vers 7, wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Ich denke, neue Übersetzung drückt es ein bisschen milder aus, aber auch nicht viel besser. Das Wort geißeln, das hier steht, zumindest in meiner älteren Übersetzung, das hört sich für uns heute sehr grausam an. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er geißelt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Das hört sich schon sehr schlimm an. Ich habe mal in Hoffnung für alle nachgeschaut. Da habe ich normalerweise recht wenig damit zu tun, aber ich habe mal interessiert, wie diese Übersetzung diesen Text übersetzt. Und da habe ich gelesen, in Vers 5 wird dort übersetzt: Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, so nimm es an, denn darin zeigt er seine Liebe. Und in Vers 6 heißt es dort: Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so schlägt er jeden, den er annimmt. Das heißt also, er muss in unser Leben eingreifen, aber das tut er nicht aus Willkür oder weil er uns hassen würde, sondern weil er es gut mit uns meint, weil er uns liebt. Erzieht er uns auch und nimmt uns in seine Erziehung mit hinein. Nicht, weil er Lust hat, uns zu schlagen und uns tatsächlich zu geißeln. Das ist natürlich hier diese göttliche Erziehung damit gemeint. Aber eine Erziehung, die aus Liebe, aus seiner Liebe geschieht. Und wenn er das nicht tun würde, wenn er uns nicht erziehen würde, dann wären wir ja nicht echt. Dann würden wir gar nicht zu ihm gehören. Wer also Kind Gottes ist, der wird auch in die göttliche Erziehung mit hineingenommen. Aber das wiederum aus der Liebe Gottes heraus. Das mag für manchen von uns manches Mal unangenehm sein. Doch Gott liebt dich dennoch. Er liebt dich und er tut das alles aus Liebe, zu deinem Besten. Und wir müssen daran festhalten, Gott ist niemals schwankend. Seine Liebe ist immer gleich. Wie er auch immer Licht ist, so wird auch niemals Finsternis in ihm sein. Gottes Liebe ist nicht schwankend. Unsere menschliche Liebe dagegen, die hat mal Berge und Täler und da liebt man mal heftig und dann kann man wieder gar nicht mehr lieben und dann geht es auf und nieder. Aber so ist es bei Gott nicht, überhaupt nicht. Gott macht seine Liebe zu uns nicht von unserem Verhalten abhängig. Gottes Liebe ist nicht schwankend. Natürlich können wir im Glaubensleben auch durch in Nöte kommen, in Prüfungen hineinkommen, die auch zunächst gar nichts mit unserem Fehlverhalten zu tun haben. Gott kann uns einfach in Nöte und Prüfungen hineingehen lassen, um uns im Glauben auch weiterzubringen und auch, dass noch mehr geistliches Wachstum bei uns bewirkt wird. Also, es muss nicht immer Erziehung oder Strafe sein. Gott liebt uns auch, selbst wenn er uns in Prüfungen hineinstellt. Also halte unbedingt daran fest, Gott hat sich für dich entschieden. Und seine Liebe, die lässt dich niemals los. Ganz, ganz wichtig. Und wenn wir das grundlegend verstanden haben und das auch mal verinnerlichen, vielleicht meinen wir manchmal, ja, Gott ist Liebe, aber hast du es wirklich verstanden? Dass er dich bedingungslos liebt. Bedingungslos. Auch selbst wenn du den größten, ich sag mal, Mist baust, kannst du immer noch sagen, danke Vater, dass du mich liebst. Und wenn wir das wirklich verstanden haben, dann können wir in allen Lebenslagen einen unbegreiflichen Frieden erfahren. Und wir wissen uns in allen Lebenslagen unbegreiflich von Gott getragen und geborgen. Ich bin Gottes Kind und ich werde es immer bleiben. Ich bin Gottes Kind und ich werde immer von ihm geliebt werden. Natürlich wird uns Gott auch manches aufzeigen, wenn wir Verkehrtes tun. Aber er wird uns immer lieben. Die Liebe wird immer da sein. Ihr kennt ja auch dieses Lied. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Er hat dir viel Gutes getan. Dort heißt es in Strophe 2, du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, ist näher als je du gemeint. Ja, da denkt man vielleicht zunächst, ja, das sind ja irgendwelche Phrasen von dem Liederdichter, ist halt so schön Tuerei, oder? Hat sie wahrscheinlich auch nicht noch richtig verstanden, der hat halt da seine Gefühle zum Ausdruck gebracht. Nein, das stimmt nicht. Er spricht hier von geistlichen Wahrheiten, die wirklich im Worte Gottes begründet sind oder gegründet sind. Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, ist näher als je du gemeint. Das heißt natürlich nicht, dass wir einen Freibrief haben zum Sündigen. Das wäre ein total verkehrtes Verständnis. Und das heißt auch nicht, dass er unser Fehlverhalten ignoriert oder dass es ihm egal wäre. Aber er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, ist näher als je du gemeint. Was wir natürlich tun können, ist viel geistliches Leben zerstören. Wir können auch viel Frucht in unserem Leben zerstören durch Sünde und Ungehorsam. Wir können auch unser persönliches geistliches Wachstum blockieren. Das können wir alles tun. Doch grundlegend möchte ich es nochmals wiederholen. Bist du, sind wir von Gott bedingungslos geliebt. Warum? Weil er dich und mich durch seinen Sohn hindurch sieht. Und sein Sohn hat völliges Genüge geleistet, dass er dich in Kindesstatt, ja in Sohnesstatt annimmt. Deswegen bist du sein Kind und deswegen bist du auch geliebt. Immer durch den Herrn Jesus hindurch, durch unseren großen hohen Priester. Und durch seinen Sohn sind wir geheiligt. Durch seinen Sohn sind wir gewaschen. Und durch seinen Sohn haben wir Zugang zu jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Ohne dass du einen Finger krumm machst, hast du alles bekommen. Bedingungslos. Haben wir das verinnerlicht? Haben wir es wirklich schon verstanden? Liebe Geschwister, das muss eine tiefe Überzeugung in unserem Herzen werden. Erstens, Gott ist Liebe. Zweitens, Gottes Liebe hat sich für dich entschieden. Und jetzt kommt noch der dritte und letzte Punkt, aus der Liebe Gottes leben. Wenn wir wieder in unseren Ausgangstext zurückgehen, auf 1. Johannes 4. Vers 7. Da schreibt der Apostel Johannes, Geliebte, lasset uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Also hier ein ganz markantes Zeichen. Wenn man Gottes Liebe erkannt hat, so ruft Johannes auf, Geliebte, lasset uns einander lieben. Wer also diese beständige, bedingungslose Liebe erkannt und erfahren hat, wie sollte der auch nicht in dieser Liebe einfach leben? Ganz ungezwungen. Wie sollte der nicht diese Liebe in seinem Leben auch tätig werden lassen, dass sie nach außen hin Wirkung zeigt? Und wie soll das aussehen? Wir haben es hier schon gelesen, lasset uns einander lieben. Wir können aber auch noch 1. Johannes 3 hernehmen. Ist ja auch gleich hier in der Nähe, 1. Johannes 3, Vers 16. Und da wird uns gezeigt, dass Johannes sagt, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, also der Herr Jesus, sein Leben für uns eingesetzt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben einzusetzen. Das heißt, wenn du diese Liebe umsetzen willst, dann schau einfach auf Christus. Schau einfach auf den Herrn Jesus. Wir haben seine Liebe erkannt und was er für uns getan hat. Dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Und jetzt sind wir Gott in gewisser Weise schuldig, dass wir wiederum unser Leben für die Brüder einsetzen, für die, welche von Gott geliebt sind. Natürlich im weitestgehenden Sinn auch nach außen hin, zu allen Menschen hin. Das heißt also, ich liebe einfach, wie Christus geliebt hat. Denn er hat sein Leben für dich und für mich eingesetzt. Und das sagt nicht nur der erste Johannesbrief, zum Beispiel auch der Apostel Paulus sagt es in Epheser 5, Vers 2, und wandelt in der Liebe. Ja, wenn dich Gott so bedingungslos liebt, dann wandle doch einfach in dieser Liebe. Gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott, zu einem angenehmen Geruch, das es zu Gott emporstrebt. Also, wandle einfach in der Liebe. Wenn du diese Liebe schon bekommen hast, dann wandle einfach darin. Gleich wie Christus dich geliebt hat und dich liebt und sich selbst für dich gegeben hat. Hier wird uns also wieder bewusst, wenn jemand in der Liebe wandeln will, dann geht das nur, wenn man es erkannt hat, was Christus für einen selbst getan hat. Wenn du erkannt hast, wie Christus dich liebt und wie er sich für dich hingegeben hat. Anders macht es auch gar keinen Sinn. Nur weil Gott sagt, ich soll lieben, und dann muss ich das aus mir herausstampfen. Na, das macht keinen Sinn. Aber wenn ich erkannt habe, was Christus für mich getan hat, wie sehr er sich erniedrigt hat, und dass er sein ganzes Leben für mich eingesetzt hat, wo ich mich mit dieser Textstelle beschäftigt habe, da musste ich ins Gebet gehen und da habe ich darüber erneut gestaunt und habe dem Herrn Jesus das sagen müssen und ihn auch tatsächlich nochmal fragen müssen, bist du auch wegen mir? Hast du wirklich das Kreuz wegen mir auf dich genommen? Hast du dich wirklich auch wegen mir ans Kreuz schlagen lassen? Das darf sich jeder ganz persönlich von euch fragen. Hast du es wirklich nur wegen mir getan? Und wenn du dich da ganz persönlich siehst und Christus siehst, dass er sein ganzes Leben jetzt speziell mal nur für dich eingesetzt hat, das ist unfassbar. Das ist so unbegreiflich. Nur dich, nur dich, nur für dich hat er das getan. Um dich herauszuretten. Aber wenn wir das nicht erkannt haben, was Christus für uns getan hat, was werden wir dann von der Liebe leben? Wahrscheinlich nur eine oberflächliche, eine seelische. Ja, muss halt recht freundlich sein, wenn ich unter den Glaubensgeschwistern bin. Oder gerade mal hier im Gottesdienst geht es und dass man sich Hallo sagt, aber dann, ja, dann geht man wieder. Da bin ich nicht ergriffen von der Liebe Christi. Ich werde auch nicht direkt getragen von dieser Liebe. Weil ich sie ja auch von Christus herholen muss. Ich kann sie nicht von mir selber. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Und ich kann sie nur von Christus holen, anders geht es nicht. Wenn ich aber mit Christus keine Gemeinschaft habe, wenn ich auch nicht mit ihm verbunden bin in seinem Wort, im Gebet, dann kann ich diese Liebe auch nicht leben. Denn was tut Christi Liebe? Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, sie hat echtes Interesse am anderen. Das hat der Herr Jesus völlig bewiesen, als er auf der Erde war, und sein höchster Beweis war es, als er ans Kreuz ging. Er hat so viel Interesse an dir und an mir gehabt und hat es noch, dass er dich und mich herausgerettet hat am Kreuz. Er war sich nicht so schade, für dich ans Kreuz zu gehen. Und wenn ich aus der Liebe Gottes lebe, dann werde ich auch echtes Interesse an anderen haben. Zunächst an den Glaubensgeschwistern. Wenn ich aus der Liebe Gottes oder in dieser Liebe Gottes lebe, in der Liebe Christi, dann werde ich auch ein offenes Ohr haben, auch für andere, für die Nöte der anderen. Dass ich nicht sagen, ah, der jammert mir immer was vor. Nein, ich werde mir Zeit nehmen, ich werde Geduld haben und auf ihn eingehen. Wenn er mir was vorjammert, dann wird ihn ja was belasten. Oder wenn ich aus der Liebe Gottes lebe, da werde ich auch eher die Nöte der anderen sehen, wenn sie vielleicht zunächst gar nicht erkennbar sind. Aber wenn ich mich einlasse mit Geschwistern oder Personen, dann werde ich auch ihre Nöte erkennen. Und wenn ich aus der Liebe Gottes lebe, wird es mir ein Herzensanliegen sein, selbstlos zu helfen, wo Not da ist. Das, was mir Gott aufzeigt. Wenn ich aus der Liebe Gottes lebe, dann bin ich auch letztendlich opferbereit. Oh, und das ist immer gar nicht so einfach. Ich bin da auch nicht vollkommen. Aber es ist mich schon wieder ganz neu groß geworden. Dann bin ich opferbereit. Wenn ich aus der Liebe Gottes lebe, dann bin ich auch tatsächlich bereit, Zeit zu opfern, Kraft zu opfern, oder auch, wenn es nötig ist, finanzielle oder materielle Dinge zum Einsatz zu bringen. Denn die Liebe Jesu, die Liebe Gottes, sie ist keine passive Liebe. Sie sagt nicht nur Hallo, sondern sie geht in die Tiefe, bis sie auch in die Tat übergeht. Sie ist vielmehr eine tätige Liebe. Denn auch der Herr Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen oder um Hallo zu sagen, sondern um was zu tun? Um selbst zu dienen und sein Leben in die Waagschale zu werfen, sein Leben auf den Brandopferaltar zu geben, wie wir es im Alten Testament sehen, sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Ja, wir gehen vielleicht manchmal bis zu einem gewissen Grad und sagen, jetzt ist aber genug. Ich bin ja nicht nur für die anderen da. Aber der Herr Jesus war nur für die anderen da, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Es hat einmal jemand gesagt, Liebe gibt, koste es, was es wolle. Liebe gibt, koste es, was es wolle. Das heißt, Liebe, in der Liebe zu leben oder Liebe zu üben, ist nicht immer nur etwas, was uns jetzt gerade mal leicht fällt oder was wir super gerne tun. Nein, im Gegenteil. Wir sollen auch dann lieben, wenn es uns auf manchen Gebieten sogar schwer fällt. Sogar sehr schwer vielleicht. Denn genau so, wie sich Jesus selbst erniedrigt hat und sogar die Gestalt eines Knechtes angenommen hat, so sollen auch wir uns erniedrigen. Auch Dinge tun, die uns vielleicht gar nicht schmecken. Aber ich tue es, weil der Herr mich liebt und weil ich von seiner Liebe ergriffen bin. Darum tue ich es. Und das ist die richtige Haltung. Vor Jahren, da wurde mir von einer Zeltevangelisation berichtet. Nicht hier in München, das war woanders. Und das Zelt stand auf einer Wiese. Und in dieser Wiese, das war mehr so eine Tallage und da hat es dann mächtig geregnet. Und das Wasser hat sich angestaut und es hat mehrere Tage geregnet. Und es war wirklich ein Matsch auf dieser Wiese schon beim Aufbau des Zeltes und später bei der Evangelisation gleich. Und so kamen die Geschwister, die mitgearbeitet haben bei der Evangelisation, abends in ein Haus zu einem Glaubensbruder, der sie dort übernachten ließ. Und die kamen da alle mit ihren Dreckschuhen daher, teilweise auch durchnässt. Kein schöner Anblick. Und jetzt kommt bitte rein in mein Haus. Aha, schön. Und sie durften bei ihm übernachten, mehrere Tage. Und wisst ihr, was dieser Glaubensbruder zu diesen Geschwistern jeden Abend sagte? Kommt rein, wärmt euch, zieht eure Schuhe aus, legt sie hier ab im Hausgang. Ich werde mich darum kümmern. Die Geschwister, die gingen müde ins Bett, da haben wir kurz was gegessen, gingen ins Bett, hatten ihre Schuhe stehen lassen. Und was hat der Glaubensbruder getan? Er hat sich Abend für Abend die Zeit genommen, hat die Schuhe in den Heizraum getragen, dort wo es warm war im Haus, hat sie geputzt und am anderen Morgen wieder poliert. Als die Leute am anderen Morgen wieder dabei waren, aus dem Haus zu gehen, haben sie saubere, warme Schuhe gehabt. Das ist ein ganz praktischer Beweis tätiger Liebe. Das ist genau das, was der Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Das ist bei uns heute nicht dran, das war damals im Orient. Aber heute können wir, wenn es nötig ist, auch einander die Schuhe waschen. Oder die Jacke an den Kleiderbügel hängen. Uns ganz praktisch in irgendwelchen Kleinigkeiten helfen. Es müssen ja oft gar nicht die großen Dinge sein. Vielleicht hat der eine auch manches Mal auch gar nicht so die Kraft oder die Gesundheit, jetzt viel aktiv zu tun. Aber dann lass das einfach vom Herrn zeigen, was für dich dran ist. Vielleicht reicht es auch, wenn du dir einfach auch mal bewusst Zeit nimmst, um mit jemandem zu reden. Und gerade der Faktor Zeit ist bei uns heute sowieso entscheidend. In unserer heutigen Zeit, da scheint keiner Zeit zu haben. Vielleicht nicht mal der Pastor. Aber gerade das, der Faktor Zeit ist manchmal eines der größten Opfer, die man bringen kann. Und die Liebe, die fragt auch nicht, ja und, was bekomme ich heute so? Was werde ich alles kriegen? Das sagt die Liebe nicht, nein. Die Liebe fragt, wie kann ich Gottes Liebe weitergeben? Liebe ist also allgemein immer am Geben. Auch da, wo es uns unter Umständen auch schwerfällt. Und dann geht es natürlich noch einen kleinen Schritt weiter. Soll die Liebe eigentlich auch da zum Ausdruck kommen, wo wir keine Liebe erfahren? Soll die Liebe auch da zum Ausdruck kommen, wo uns Unrecht getan wurde? Wo ich so ekelhaften Leute, mit so ekelhaften Leuten zu tun haben, die mich gar nicht lieben. Und die auch gar nicht bereit sind, mir zu vergeben in irgendeiner Sache. Was sagt die Liebe Gottes hierzu? Die Liebe Gottes sagt einfach, lasst uns lieben, weil er uns geliebt hat. Und er hat uns so geliebt und seinen Sohn gesandt als Sühnopfer für unsere Sünden. 1. Johannes 4, Vers 10 und Vers 11 heißt es, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Also, dass wir Vergebung erfahren durften, da hat der Sohn Gottes alles getan. Jetzt kriegt man wieder den Blick aufs Kreuz. Und dann sind wir Leute, die wir anderen nicht vergeben können oder die wir zurückziehen, wenn diese Leute uns nicht vergeben. Das kann es nicht sein. Wir haben ja persönlich auch oft so einen persönlichen Gerechtigkeitssinn. Ja, wenn sich der so verhält, also den soll ich auch nicht lieben. Nein, wir haben so einen persönlichen Gerechtigkeitssinn, der auch unsere Verletztheiten dann so hervorbringt. Und also, so kann ich den Glauben nicht leben und das kann ja nicht sein. Und wir wissen es sehr, sehr schnell. Und wir merken uns es auch sehr, sehr gut. Manche wissen das noch, was vor 20 Jahren war, wo mich der verletzt hat. Was da war. Also das heißt, es war wahrscheinlich immer noch nicht vergeben. Wir merken es uns gut, wo wir ungerecht behandelt worden sind. Und wir suchen zwar das Recht und auch die Gerechtigkeit, sehen aber im Allgemeinen nur das Recht und die Gerechtigkeit, die eben für uns spricht. Für unsere Rechte und für unsere Gerechtigkeit. Doch in Wirklichkeit, um was soll es in Wirklichkeit gehen? Es soll eigentlich gar nicht mehr um unsere Gerechtigkeit gehen. Sondern um was geht es denn jetzt? Es geht jetzt um Gottes Gerechtigkeit. Und Gott hat alle deine und meine Ungerechtigkeiten vergeben, obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben. Wenn Gott nach seiner Gerechtigkeit gefragt hätte, dann würden wir alle in die Hölle gehen. Wir hätten keine Vergebung. Und jetzt müssen wir auf seine Gerechtigkeit schauen. Wie können wir jemals auf unsere eigenen Rechte pochen und anderen womöglich ihre Ungerechtigkeiten nicht vergeben oder die nicht lieben, die uns nicht vergeben wollen, wenn Gott uns so bedingungslos vergeben hat? So müssen doch es wir auch lernen, bedingungslos auch zu vergeben, auch wo es uns schwerfällt. Aber schau auf Christus, was er mit dir getan hat. Dann müssen wir das doch auch können. Ein Christ sagte einmal, dass er einen schweren Kampf hatte, einen anderen Christen zu lieben. Und eines Abends, als er im Gebet war, da klopfte der Herr in sein Gewissen und fragte ihn, glaubst du, dass ich diesen Bruder so lieben kann, wie er ist? Glaubst du das? Da hat der Christ überlegt, habe ich noch nie so bedacht, noch nie so bewusst so wahrgenommen. Kann Gott diesen anderen Bruder so lieben, genau so wie er ist? Doch er musste es dann zugeben. Wenn Gott diesen Bruder tatsächlich so lieben kann, und er liebt ihn auch so, wie er ist, mit all seinen Fehlern, mit all seinen Eigenheiten, wie sollte ich dann etwas anderes tun, wenn ich auch Gottes Liebe in mir trage? Also Gott möchte uns auch davon überführen. Und das ist wirklich eine große Veranschaulichung, wenn wir auch da vergeben, wo man auch uns letztendlich nicht vergibt. Oder wenn wir auch da lieben, wo wir nicht geliebt werden. Aber das befähigt uns unwahrscheinlich, um Geduld miteinander zu haben und auch im Frieden miteinander zu leben. Und es wird uns auch mehr zu Sanftmut hinführen. Und wenn wir in der Liebe Gottes wachsen wollen, da müssen wir einfach auch bereit sein zu vergeben. Auch dort, wo es schmerzt. Und auch dort, wo wir eben noch keine Veränderung sehen. Doch wie gesagt, es geht nur durch Christus. Es geht nur, wenn wir nahe bei Gott bleiben. Es geht überhaupt nicht, wenn wir nicht auf unserem Herrn Jesus und auf seine Vergebung an uns schauen. Es geht nicht ohne Hilfe des Heiligen Geistes. Wenn wir unsere Herzen verschließen und dem Geist Gottes keinen Raum geben und nicht auf Christus schauen und in unseren Verletztheiten verharren oder auch nicht auf Gottes Wort hören, wie soll dann jemals ein Wachstum in unserer Liebe geschehen? Das geht gar nicht. Es ist eine Blockade da. Das geht gar nicht. Und Gott will, dass wir in seiner Liebe wachsen. 1. Thessalonicher 3, Vers 12 sagt uns, euch aber möge der Herr voll und überströmend machen in der Liebe zueinander und zu allen, gleich auch wie wir sie haben zu euch, sagt Paulus. Gott will, dass wir in der Liebe wachsen, dass wir überströmend werden. Und uns scheint es oftmals so paradox, es scheint uns so unmöglich. Wie soll das geschehen? Wie soll das jemals Wahrheit werden? Dass uns der Herr voll und überströmend in der Liebe zueinander macht. Ja, es kann nur geschehen, wenn wir uns öffnen. Wenn wir keine Blockade verursachen. Wenn wir einfach lieben, weil er uns liebt. Bedingungslos. Wenn wir keine Blockade verursachen, dann kann Gottes Liebe auch bei uns strömen. Es mag mit der Liebe Gottes ähnlich sein wie mit einem Wasser. Wenn ein Bach oder ein Fluss angestaut wird, so ist eine große Staumauer im Allgemeinen, wo man auch Stauseen macht. Und was ist dann drunter, was so dann rausfließt, was vorher so ein großer Fluss da oben reingegangen ist, da plätschert so ein bisschen so ein kleines Wasser dahin. Also da ist eine Blockade drin, eine Sperre. Oben wird alles angestaut und unten kommt nichts raus. Aber wenn die Staumauer geöffnet wird, dann schießt das Wasser nur so durch, überströmend und überfließend. Dann fließt das Wasser einfach. Und ganz genauso ist es letztendlich auch mit Gottes Liebe. Wenn man sie blockiert, dann wird sie vielleicht irgendwo aufgestaut, aber sie kann nicht fließen. Vielleicht ist da auch nur so ein Rinnsal da so einigermaßen so dahin fließt. Aber es ist kein Fluss drin, ist nicht überströmend. Dabei möchte uns Gott durch seine Liebe überströmend in der Liebe zueinander machen. Und schlussendlich hat auch das etwas mit unserem Gehorsam zu tun. Wenn wir in der Liebe wandeln wollen, dann hat es nicht zunächst mit guten Gefühlen zu tun. Natürlich dürfen auch gute Gefühle eine Rolle spielen, aber müssen vielmehr das von Herzen tun, was einfach die Liebe Gottes vorschreibt. Und so sollen wir unserem Nächsten nichts Böses tun, auch keine bösen Gedanken hegen. Wir sollen sogar versuchen, seine Nöten abzuhelfen. Und wir müssen es lernen, sein Unrecht gegen uns auch zu vergeben sogar. Und wir sollen sogar sein Wohl vor unser eigenes Wohl setzen und wo nötig ihm auch aktiv die Hand reichen, um ihn so als Bruder oder auch als Schwester im Herrn aufrichtig zu lieben. Das ist wunderbar, wenn das aus Echtheit geschieht. Ich möchte euch heute dazu ermutigen, fangt an, kleine Schritte in der Liebe zu tun. Wenn ihr anfangt, kleine Schritte zu tun, dann wird sich der Fluss der Liebe immer mehr öffnen. Und ich würde es dir und auch mir persönlich wünschen, dass es zum Schluss immer mehr zu einem starken Strom werden darf, überströmend an Liebe. Wir haben uns angesehen, erstens, Gott ist Liebe. Zweitens, Gott hat sich in seiner Liebe für dich entschieden. Und drittens, aus Gottes Liebe leben. Amen.